Also weißt du, wenn wir im Leben normalerweise über so Diagnosen sprechen, da gibt es ja irgendwie diese unausgesprochene Erwartung, dass alles absolut präzise abläuft.
Genau, so wie in der Ingenieurswissenschaft oder eben der klassischen Medizin.
Ja, exakt. Du brichst dir den Arm und das Röntgenbild zeigt dir dann diese gezackte, grellweiße Linie.
Und der Arzt deutet einfach mit dem Kuli drauf und sagt, da ist es. Das ist die Fraktur.
Richtig, das ist das Problem. Es ist völlig binär, ne? Gebrochen oder halt nicht gebrochen. Wir Menschen haben einfach eine wahnsinnig tiefe Sehnsucht nach dieser Sichtbarkeit.
Voll.
Wir wollen die Dinge benennen, messen und in ordentliche kleine Kategorien stecken, weil das simuliert uns Kontrolle über eine eigentlich völlig chaotische Welt. Aber sobald du dann einen Fuß in die Welt der menschlichen Emotionen setzt und da ganz speziell in dieses absolute Minenfeld von Liebe und Herzschmerz,
Oh ja.
da ist dieses metaphorische Röntgengerät halt komplett wertlos.
Absolut nutzlos, ja.
Wir blicken dann auf eine diagnostische Landschaft, die absolut trübe, verschwommen und ja, voller Widersprüche ist. Und genau für dieses emotionale trübe Wasser haben wir heute in dieser Tiefenanalyse eine Art Kompass dabei. Ich heiße dich, der uns gerade zuhört, herzlich willkommen.
Schön, dass du dabei bist.
Unsere Mission heute ist echt ein extremes Experiment in Sachen Minimalismus. Wir wollen nämlich herausfinden, wie viel Lebensweisheit, tiefgründige Philosophie und ja, rohe psychologische Wahrheit sich in nur vier winzige Zeilen packen lässt.
Vier Zeilen, das ist echt gar nichts.
Es ist verrückt, wir haben eine Quelle vorliegen, die auf den allerersten Blick so ein bisschen aussieht wie ein harmloser Kinderreim. Es ist ein extrem kurzes Gedicht von Horst Winkler.
Genau.
Ich lese das mal vor. Hör dir das mal in Ruhe an und achte auf die Mechanik dahinter. Also, das geht so. Liebesglück und Liebesleid gab es ja zu aller Zeit. Garantie für Glück gibt's nicht. Leid lässt nach auf lange Sicht.
Wahnsinnig dicht,
Ja.
oder?
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir haben hier einen Text, der im Rhythmus echt leichtfüßig daherkommt. Aber bei genauerem Hinsehen breitet der eine fast schon gnadenlos ehrliche Landkarte der menschlichen Psyche aus.
Ja, was hier faszinierend ist wirklich direkt diese Weigerung, mit einer romantischen Illusion zu beginnen, ne?
Voll.
Die erste Zeile lautet ja Liebesglück und Liebesleid. Es wird also gar nicht erst irgendwie dieses Märchen aufgebaut, nur um es später wieder einzureißen.
Sondern es ist direkt beides da.
Genau. Glück und Leid werden wirklich im allerersten Atemzug als ein untrennbares Zwillingspaar präsentiert. Und aus neurologischer Sicht ist das absolut präzise.
Okay, erklär mal kurz.
Naja, wenn wir uns verlieben, dann überflutet das Gehirn unser komplettes System mit Dopamin und Oxytocin.
Dieser klassische Rauschzustand.
Richtig, wir befinden uns buchstäblich im Rausch. Das Gehirn baut in dem Moment neue neuronale Pfade auf, die das eigene Wohlbefinden ganz fest an die Existenz und die Zuneigung dieser einen anderen Person koppeln.
Krass. Und wenn das dann wegbricht?
Wenn diese Person dann wegfällt, schaltet das Gehirn eben nicht einfach sanft auf neutral zurück. Es gerät in einen massiven, physisch messbaren Entzug.
Wow.
Die Kapazität für dieses enorme Hochgefühl bedingt physisch direkt die Kapazität für den freien Fall.
Weißt du, das ist im Grunde wie bei den AGBs, also diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn du dir so eine neue App auf dein Smartphone lädst.
Schöner Vergleich, ja?
Stell dir das mal vor, du willst diese Software namens Liebe nutzen. Mit all diesen fantastischen Features, den Schmetterlingen im Bauch, der Geborgenheit, diesem ganzen Dopaminrausch, von dem du gerade gesprochen hast.
Alle wollen diese Features.
Genau. Aber du kannst diese App rein technisch einfach nicht installieren und auf Glück klicken, ohne ganz unten das Häkchen zu setzen bei Ich akzeptiere die Risiken und potenziellen Nebenwirkungen von massivem, vernichtendem Liebesleid.
Richtig, es gibt da kein Premium-Abo, ne?
Eben. Du kannst den Schmerz nicht einfach durch ein Upgrade irgendwie wegkaufen. Wer da die Mauern hochzieht, um niemals verletzt zu werden, der blockiert einfach die Installation der App komplett.
Und das Problem ist halt, dass wir in der modernen Beziehungsdynamik ständig versuchen, diese AGBs irgendwie auszutricksen.
Oh ja.
Wir sehen das ja massiv bei Phänomenen wie diesen Situationships oder dem permanenten Offenhalten von Optionen beim Online-Dating.
Dieses ständige, vielleicht kommt noch was Besseres?
Genau. Der Versuch lautet dann, ich nehme ein bisschen von dem Dopamin mit, ein bisschen von der Nähe, aber ich weigere mich strikt, das Häkchen beim Risiko zu setzen.
Man hält sich so emotional komplett bedeckt.
Ja. Aber das Resultat ist dann eben, dass das System auf deinem Handy oder in deinem Kopf gar nicht auf voller Leistung läuft.
Macht Sinn.
Tiefes Liebesglück erfordert nun mal radikale Verletzlichkeit. Und Winkler zementiert diese Dualität hier sofort in der ersten Zeile. Und dann nimmt er in der zweiten Zeile, also gab es ja zu aller Zeit, diese sehr intime neurologische Realität und spannt plötzlich einen gewaltigen historischen Bogen.
Und genau das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen so ein bisschen echt ins Stolpern geraten bin.
Warum?
Weil, wenn man frisch verliebt ist oder noch extremer, wenn man frisch getrennt auf dem Boden liegt und echt nicht weiß, wie man den nächsten verdammten Tag überstehen soll, dann fühlt sich das ja an wie die isolierendste Erfahrung des gesamten Universums.
Absolut.
Der eigene Schmerz wird einfach zum Zentrum der Welt. Und da frage ich mich...
Da hat der Schmerz wirklich eine extrem egozentrische Natur. Ne?
Voll.
Evolutionär betrachtet zwingt uns so ein akuter Schmerz ja dazu, den Fokus extrem nach innen zu richten, um sozusagen die Wunde zu versorgen.
Okay, das heißt, dieser Tunnelblick ist eigentlich ein Überlebensmechanismus.
Ganz genau. Und die Zeile, gab es ja zu aller Zeit, durchbricht diesen Tunnelblick dann total abrupt. Sie stellt dein, ja, hochpersönliches Drama auf einmal in einen universellen Kontext.
Mhm.
Sie erinnert uns daran, dass, keine Ahnung, babylonischer Händler oder eine mittelalterliche Bäuerin exakt denselben neurochemischen Entzug durchgemacht haben wie du heute.
Das ordnet deinen individuellen Herzschlag quasi in den Rhythmus der gesamten Menschheitsgeschichte ein.
Schön gesagt, ja.
Aber warte mal, das klingt in dieser ganzen philosophischen Theorie vielleicht super erhaben, aber lass uns mal ehrlich sein. Wenn ich gerade durch die Hölle gehe, wenn mein Herz sprichwörtlich echt zertrümmert ist, hilft es mir dann allen Ernstes zu wissen, dass schon die alten Ägypter heulend in ihre Kissen gebissen haben?
Naja.
Ich finde, das macht die ganze Sache eigentlich nur noch tragischer. Wenn wir als Menschheit offensichtlich seit Jahrtausenden immer und immer wieder sehenden Auges in diese offene Klinge laufen, ohne auch nur ein bisschen was dazuzulernen, ist das doch extrem desillusionierend, oder nicht?
Ich verstehe total, was du meinst. Aber es ist halt kein Trost im Sinne von, sagen wir mal, einem Schmerzmittel, das dir akut die Symptome komplett nimmt.
Okay, was ist es dann?
Der Trost liegt eher in der existenziellen Entlastung. Ein gebrochenes Herz fühlt sich doch in unserer heutigen leistungsorientierten Gesellschaft total oft wie ein persönliches Versagen an, oder?
Ja, das stimmt. Man denkt oft, man hat was falsch gemacht.
Genau. Man denkt, ich war nicht gut genug, ich habe nicht genug an der Beziehung gearbeitet, ich bin irgendwie defekt.
Mhm.
Und dieser historische Kontext nimmt dem Leid genau dieses Stigma des Versagens. Er sagt dir eigentlich, du bist nicht kaputt, du bist nicht gescheitert. Du bist einfach nur ein Mensch, der an der ältesten Tradition unserer Spezies teilnimmt.
Das System Liebe ist also nicht fehlerhaft, nur weil es gerade wehtut?
Exakt. Es funktioniert genau so, wie es entworfen wurde.
Puh, okay. Wenn wir also wissen, dass dieses System historisch wirklich exakt so konzipiert ist und dieses Risiko schon immer beinhaltete,
ja,
warum wehren wir uns dann heute so extrem dagegen? Das führt uns direkt zu der harten Realität, die der Text als nächstes aufwirft. Winkler holt uns aus dieser ganzen Weite der Geschichte zurück in eine sehr kalte Gegenwart.
Und wie?
Zeile 3 lautet nämlich, Garantie für Glück gibt's nicht. Bam.
Ja, bam. Das ist echt ein sprachlicher Bruch sondergleichen.
Was hier fast, hier wird es wirklich interessant.
Ja, total. Das Wort Garantie ist hier nämlich der absolute Fremdkörper im Gedicht. Die ersten zwei Zeilen haben noch diesen leichten, fast folkloristischen Klang, ne?
Ja, fast wie so ein altes Volkslied.
Genau. Und Garantie stammt dagegen komplett aus dem Vertragsrecht, aus der Welt des Handels und der Wirtschaft.
Stimmt.
Wir leben halt in einer hyperkonsumistischen Ära, in der wir echt für jede noch so kleine Transaktion eine Absicherung erwarten.
Ja klar, wenn der Toaster kaputt geht, hast du einen Rücksendeschein.
Eben. Wenn die Software einen Bug hat, forderst du ein Update vom Entwickler.
Mhm.
Und wir haben diese transaktionale Logik extrem subtil, aber eben wahnsinnig wirkungsvoll auf unsere menschlichen Bindungen übertragen.
Und das wird ja nicht nur durch den Konsum befeuert, sondern massiv durch die mediale Konditionierung, der wir alle ausgesetzt sind. Schau dir doch mal die Erzählstruktur von fast jedem Film oder Roman an, mit dem du oder ich aufwachsen.
Disney, Hollywood, alles.
Alles. Wir werden darauf trainiert, dass die ganze Beziehungsarbeit eigentlich nur im Erkennen des richtigen Partners liegt.
Der oder die eine.
Genau. Und dann in der Überwindung von ein paar äußeren Hindernissen im zweiten Akt. Und wenn dann dieser dramatische Kuss im strömenden Regen stattfindet,
dann rollen die Credits.
Dann rollen die Credits, ja. Das suggeriert uns eine unausgesprochene Garantie, sobald das Match perfekt ist, wird die Liebe quasi zum Perpetuum mobile.
Sie läuft komplett von selbst.
Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Und diese Hollywood-Illusion zerreißt Winkler hier einfach wie so einen ungültigen Kaufvertrag.
Zack. Einfach durch.
Es gibt schlichtweg keine Versicherungspolice gegen ein gebrochenes Herz. Selbst wenn beide Partner sich echt maximal anstrengen, selbst wenn die Kommunikation scheinbar absolut perfekt ist.
Das ist hart.
Ja. Aber Menschen verändern sich nun mal, Lebensumstände verschieben sich. Und die bewusste Akzeptanz dieser radikalen Ungewissheit in dieser Zeile steckt, ist eigentlich die höchste Form der emotionalen Reife.
Weil man aufhört, das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen.
Richtig. Wer ständig eine Garantie fordert, der lebt gedanklich immer in der Zukunft, nämlich in der ständigen Angst vor dem Verlust.
Ah.
Aber wer die Garantie aufgibt, der kann sich radikal auf die Gegenwart einlassen.
Okay, ich verstehe den Mechanismus dahinter. Aber, also, wenn das Scheitern eine permanente, unauslöschliche Option bleibt, nimmt das der Liebe dann nicht ihren ganzen Zauber? Wenn ich dir sage, hey, wir steigen jetzt zusammen in dieses Flugzeug, aber eine Garantie, dass wir nicht abstürzen, gibt es echt nicht.
Ja.
Dann bleibe ich doch lieber gleich am Boden. Warum sollte man sich diesem enormen Risiko denn überhaupt noch aussetzen, wenn von vornherein völlig klar ist, dass es null Absicherung gibt? Ist das nicht extrem zynisch?
Nein, überhaupt nicht. Weil Liebe eben keine Luftfahrt ist, bei der das Ziel das bloße sichere Ankommen ist.
Okay.
Der Zauber entsteht ja durch das Risiko, nicht durch dessen Abwesenheit. Stell dir vor, du steigst in dieses Flugzeug in dem vollen Bewusstsein, dass es keine Garantien gibt.
Ja.
Genau. Dann wird dieser Schritt doch zu einem Akt von unfassbarem Mut und echter Hingabe. Eine lebenslange, komplett garantierte Beziehung würde ja überhaupt keine emotionale Arbeit mehr erfordern. Sie wäre eine bloße Abwicklung.
Wie so ein Behördengang.
Exakt. Dass wir lieben, obwohl wir unsere eigene Zerbrechlichkeit kennen. Genau das erhebt die Liebe doch über eine bloße Transaktion.
Das dreht die Perspektive jetzt komplett.
Es ist befreiend, oder?
Wahnsinnig befreiend. Und es befreit uns, glaube ich, auch von einem immensen gesellschaftlichen Druck. Wir bewerten Beziehungen ja echt fast ausschließlich nach ihrer Dauer.
Leider ja.
Wenn eine Beziehung nach 5 Jahren endet, lautet das Urteil fast immer, ach, es hat nicht funktioniert. Schade um die vergeudete Zeit.
Totaler Quatsch eigentlich.
Eben. Aber ohne die Erwartung dieser lebenslangen Garantie können wir einfach sagen, hey, es hat für 5 Jahre echt wunderbar funktioniert.
Genau.
Die Parameter haben sich geändert. Aber das entwertet doch nicht die 5 Jahre, in denen es richtig gut war. Eine Beziehung muss nicht bis zum Tod andauern, um als erfolgreich zu gelten.
Diese Umdeutung ist psychologisch extrem heilsam. Sie verhindert nämlich, dass wir unsere eigene Biografie rückwirkend abwerten, nur weil ein Kapitel eben zu Ende gegangen ist.
Aber, und das bringt uns zu dem unausweichlichen Problem, wenn wir akzeptieren, dass der Schmerz zum Deal gehört, wenn wir wissen, dass uns die Geschichte nicht davor bewahrt,
ja,
und wenn wir den harten Fakt schlucken, dass es null Garantien gibt, was bleibt uns dann noch in dem Moment, in dem das verdammte Flugzeug tatsächlich abstürzt?
Das ist die große Frage.
Das Gedicht entlässt uns da ja zum Glück nicht in den Zynismus. Die 4. Zeile liefert die eigentliche psychologische Auflösung dieses riesigen Konflikts. Leid lässt nach, auf lange Sicht.
Und die Präzision liegt hier wieder genau in dem, was eben nicht gesagt wird.
Okay, wie meinst du das?
Winkler verspricht hier kein Wunder. Er behauptet nicht, die Zeit heilt alle Wunden.
Oh Gott, ja, das ist so eine der toxischsten Plattitüden, die wir Menschen in Krisen an den Kopf werfen.
Absolut schrecklich. Aber das tut er ja nicht. Er sagt nicht, dass der Schmerz komplett verschwindet. Er sagt nur, er lässt nach.
Mhm.
Und dahinter verbirgt sich das psychologische Prinzip der hedonistischen Adaptation. Das menschliche Gehirn ist wirklich darauf programmiert, sich an extrem veränderte emotionale Zustände anzupassen.
So, dass wir nicht permanent durchdrehen?
Genau. Wir kehren langfristig zu einem basalen Zufriedenheitslevel zurück. Aber dieser Prozess, diese Habituation, die verlangt dem System echt alles ab.
Und wie genau lässt es dann nach? Also in der Psychologie der Trauerbewältigung gibt es doch dieses Bild, dass der Schmerz an sich gar nicht zwingend schrumpft.
Das Glasmodell.
Genau. Man stellt sich den Schmerz oft wie so einen schwarzen Ball in einem Glas vor und man hofft die ganze Zeit, dass der Ball mit der Zeit immer kleiner wird.
Was er meistens nicht tut.
Richtig. Oft bleibt der Ball exakt gleich groß. Was stattdessen passiert, das Glas wächst. Dein Leben dehnt sich sozusagen um diesen Schmerz herum aus.
Ein sehr treffendes Modell.
Du machst dann neue Erfahrungen, triffst neue Menschen, entwickelst neue Facetten deiner Persönlichkeit. Der Schmerz verliert seine zerstörerische, alles dominierende Kraft.
Aber nicht, weil er weg ist.
Nee, genau. Sondern weil deine Kapazität, ihn zu tragen, einfach viel größer geworden ist.
Der Schmerz wird integriert, ja? Er wird zu einem Teil der emotionalen Architektur deines Lebens, anstatt sie komplett zum Einsturz zu bringen.
Also was bedeutet das alles nun für dich?
Die Bedingung, die Winkler hier formuliert, ist halt auf lange Sicht. Und das kollidiert massiv mit unserer heutigen Ungeduld.
Oh ja, wir wollen alles sofort.
Wenn wir Schmerz empfinden, wollen wir einen schnellen Fix. Ein Pflaster, eine Pille, irgendeine Ablenkung.
Wir wollen das Leid quasi wegkonsumieren oder auf dem Handy wegswipen.
Exakt. Die Einsicht, dass Integration eine biochemische und psychologische Langzeitaufgabe ist, die sich einfach nicht beschleunigen lässt, das erfordert radikale Geduld mit sich selbst.
Weißt du, das erinnert mich stark an die Dynamik von so einem extrem volatilen Aktienmarkt.
Okay, spannender Vergleich, lass hören.
Also stell dir vor, deine Emotionen während so eines Herzschmerzes sind wie ein Aktienchart im aggressiven Daytrading. Die Amygdala, also dieses Alarmzentrum in deinem Gehirn, hat völlig die Kontrolle übernommen.
Oh ja, die schlägt sofort Alarm.
Genau. Und wenn du in diesem Zustand nur auf den 24-Stunden-Chart schaust, also du hast ein altes Foto gesehen, es gab vielleicht einen unglücklichen Chatverlauf oder du hörst euren Song im Radio.
Dann stürzt der Kurs ab.
Dann schlägt dieser Chart extrem heftig aus. Es geht steil bergab, tief in den roten Bereich. Dein Körper reagiert mit purer Panik, als würdest du von einem Raubtier gejagt werden.
Purer Stress.
Kurzfristig betrachtet dominiert also das absolute Chaos. Aber, und hier kommt Winklers Zeile ins Spiel, wenn du den präfrontalen Kortex wieder einschaltest und mal rauszoomst, wenn du dir nicht den Tageschart ansiehst, sondern den Langzeitchart über, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahre, was ja genau Winklers auf lange Sicht entspricht,
ja,
dann glätten sich diese massiven Ausschläge komplett. Der scheinbar tödliche Absturz wird im großen Bild deiner Zeitlinie zu einer bloßen Delle in deiner Biografie.
Das ist ein tolles Bild.
Und das ist für dich, wenn du uns gerade zuhörst und in genau dieser Situation steckst, vermutlich die allergrößte Herausforderung. In den Momenten des akuten panischen Leids das Vertrauen in diesen Langzeitchart nicht zu verlieren.
Dieser Vergleich veranschaulicht echt perfekt, warum die Vogelperspektive so überlebenswichtig ist.
Weil wir sonst verrückt werden.
Ja, weil die Amygdala uns im Moment des Schmerzes schlichtweg anlügt. Sie suggeriert dir, dieser Zustand ist permanent. Du wirst dich nie wieder anders fühlen. Das bleibt jetzt so.
Und das stimmt halt einfach nicht.
Nein.
Die Zeile Leid lässt nach auf lange Sicht ist der rationale Einspruch gegen genau diese neurobiologische Lüge.
Es ist ein sehr erdgebundener, fast schon pragmatischer Optimismus.
Es ist das tiefe, ruhige Wissen, dass die Zeit und die menschliche Resilienz unweigerlich ihr Werk verrichten werden, wenn wir den Prozess zulassen, anstatt ihn die ganze Zeit nur zu bekämpfen.
Wenn wir diese Analyse jetzt einmal im Ganzen betrachten, ist es wirklich atemberaubend, was hier in gerade mal 25 Wörtern passiert.
Das ist Poesie, ne? Höchste Verdichtung.
Wir sind gestartet bei der untrennbaren neurologischen Verknüpfung von Freude und Schmerz. Dann haben wir uns durch die kollektive Geschichte der Menschheit bewegt, um uns so ein bisschen aus der Isolation zu holen.
Wir haben die harten vertraglichen Garantien der modernen Romantik zerrissen. Und wir sind am Ende bei einer zutiefst psychologischen, erwachsenen Hoffnung gelandet.
Diese 4 Zeilen dienen eigentlich als ein mentales Notfallkit im Taschenformat.
Voll.
Man kann es gedanklich jederzeit hervorholen, wenn man wieder mal mit den unberechenbaren Konsequenzen der Liebe konfrontiert ist. Es ist quasi eine Anleitung zur emotionalen Mündigkeit.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Aber bevor wir diesen Raum hier verlassen, zwingt uns das Prinzip dieses Gedichts, den Gedanken echt radikal zu Ende zu denken.
Okay.
Etwas, das aus der reinen Logik des Textes entspringt, aber irgendwie sehr unbequem bleibt.
Okay, das klingt nach einem finalen Haken. Leg los.
Naja, wenn die psychologische und neurologische Wahrheit lautet, dass das Leid durch Habituation, also durch Gewöhnung und durch den Ablauf der Zeit unausweichlich nachlässt.
Ja.
bedeutet das dann im strengen logischen Umkehrschluss nicht auch, dass die extreme, feuerwerkartige Intensität des Liebesglücks auf lange Sicht zwangsläufig genauso verblassen muss?
Oh.
Wir akzeptieren den Abbau der Intensität beim Schmerz ja dankend als Überlebensmechanismus.
Klar, weil wir es loswerden wollen.
Aber flacht diese unbestechliche Zeitblase nicht genauso unsere höchsten Höhen ab? Ist das womöglich der finale, unausgesprochene Preis, den wir für die lindernde Wirkung der Zeit zahlen müssen?
Dass aus der rasenden, alles verzehrenden Ekstase irgendwann unweigerlich eine, ja, leisere, pragmatischere Form der Verbundenheit wird.
Genau das.
Puh, das ist eine Frage, die man echt nicht mal eben mit einem Kopfnicken abtun kann. Erkaufen wir uns die Heilung des Schmerzes wirklich durch das Verblassen der Euphorie?
Eine harte Frage.
Ja. Das ist kein Gedanke für eine schnelle Antwort. Das ist etwas, das du, der uns gerade zuhört, in deine eigene Realität mitnehmen musst. Lass das doch mal auf deinem nächsten Spaziergang oder heute Abend in aller Stille sacken. Wie gehst du mit dieser unvermeidlichen Kehrseite der emotionalen Medaille um?
Spannend zum Nachdenken.
Absolut. Wir lassen dich mit diesem Gedanken jetzt allein. Mach's gut.
Bis dann.